Salon Hügler, hosted by Radio Superfly.
Im Herzen der Wiener Innenstadt, in der Habsburgasse 9, befindet sich der legendäre Salon Hügler. Ein hochkarätiges Erlebnis, geprägt von meisterlichem Handwerk, lustvoller Tradition und außergewöhnlichen Menschen.
Hallo meine lieben Freundinnen und Freunden, würde ein gewisser Juwelier in Wien sagen, den wir sehr gerne haben. Es ist wirklich eine besondere Freude, dass unser lieber Volker heute wieder zugegen ist. Hallo Volker.
Guten Morgen.
Ah, diese Stimme. Habt ihr sie vermisst? Ich glaube, viele haben es vermisst. Ich habe auch einen Posting gemacht, da werden ganz viele schreiben drauf. Wie geht's dir?
Danke, sehr gut.
Schaust doch gut aus.
Danke.
Hast du abgenommen auch?
Nicht wirklich, aber...
Aber ein bisschen schon.
Kleidung, die gut kaschiert.
Der Zweireiher steht dir wirklich gut.
Dein Schneider ist ein wahrer Meister.
Grüße nach Hongkong.
Nein, was machst du so?
Ich mache mich mit dem Max von Vintage Portfolio selbstständig. Wir machen dort in das Ladenlokal, was er hat, in der Siebensterngasse, einen Goldankauf.
Cool, super, das heißt Konkurrenz. Herrlich.
Konkurrenz belebt das Geschäft.
Ja, das stimmt eh. Wir machen ja viel Geschäft untereinander.
Der Max kümmert sich weiter um die Uhren und ich würde mich um den Goldankauf und den ganzen Schmuck und solche Sachen kümmern.
Max kauft ja viel von uns und wartet einfach ein Jahr, bis er eine Uhr weiterverkauft. Und das ist halt das andere Konzept. Ich will sofort weg haben. Meine Mutter hat mir das erzählt. Du erzählst ja mehr meiner Mutter als mir.
Ich habe halt zu deiner Mutter einen sehr guten Draht.
Ja, ich weiß.
Gemeinsame
schon,
Interessen,
schon.
Verstehst?
Ich verstehe das total und freue mich sehr. 9. Bezirk, oder?
6 Schimmelgasse, ja.
Cool. Also wenn ihr Goldankaufsvergleichswerte macht, dann geht's dorthin, dann dorthin und dann dorthin.
Und am Ende zu uns.
Und wir starten jetzt mit einer neuen Folge Salon Hügler. Rein ist auch da.
Ja, hier.
Max ist da und redet nicht, unser Produzent Max Hecke.
Ja, der hat kein Mikrofon.
Er hat kein Mikrofon, er grinst.
Eigentlich noch. Schade, eigentlich bräuchte er ja auch eins.
Er hat auch ein Radiogesicht.
Ja, auf jeden Fall, ich freue mich sehr, Volker. Meine Hoffnung ist ja, dass wir irgendwann so eine Art Hügler-Akademie starten. Das wäre ja mein Traum.
Davon sprichst du ja schon länger.
Ja gut, aber ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Wenn du und wir quasi die Leute Ausbildung modularmäßig in Sachen Edelsteine, Goldankauf, Schmuckbewertung, Uhrenbewertung und so weiter, das wäre doch cool.
Ich nicke.
Du nickst, ich weiß, ja. Schauen wir mal.
Ich muss es kommentieren, weil es die Leute ja nicht sehen.
Es ist ja so, dass wir das Jahr 2025 schreiben und die Firmengründung war im Jahr 1875 und nach Adam Riese gibt es 150 Jahre Firmenjubiläum dieses Jahr mit kleinen Unterbrechungen, worüber ich mich sehr freue und wir uns freuen und wir werden das auch groß feiern. Wir wissen noch nicht wann und noch nicht wo. Vielleicht Ende November in Kitzbühel, weil da findet was Großes statt. Wir sind da dran, vielleicht dabei zu sein, hoffentlich. Ich gehe davon aus. Mehr dazu, wenn es dann wirklich unter Dach und Fach ist. Aber es wird dieses Jahr noch eine große Feier geben und wir haben uns gedacht, wir machen eine Folge und besprechen diese 150 Jahre. Schauen noch ein bisschen in die Zukunft. Wir haben schon diese Hügler Academy angesprochen. Das wäre so ein Traum von mir, der mich lange verfolgt. Allerdings, ich meine, wir schaffen es nicht einmal momentan, unsere Merch-Produkte online zu stellen und reden seit Wochen davon. Aber es gibt genug zu besprechen. Volker, du warst einige Jahre dabei. Wie viele Jahre warst du bei uns?
5.
5. 5 schöne, 5 gute Jahre, hätte jetzt jemand gesagt.
Wie habe ich das ohne Psychopharmaka durchgehalten?
Ja, na ganz. Wir waren wirklich grausam zu dir. Grausam.
Ja.
Ihr seht es ja nicht, der ist eigentlich gefesselt und geknebelt nicht. Aber nein, der Volker ist da. Wir freuen uns, ihn zu sehen. Wir wünschen ihm das Beste für die Zukunft. Vielleicht können wir in Zukunft auch Geschäfte machen. Wer weiß, man macht ja viel mit Händlern untereinander. Ah, die Caro kommt. Servus, Caro. Danke. Sperrst du die Tür dann gleich so, dass wir nicht unbedingt gestört werden?
Der Max hat mir so einen netten Zettel in die Hand gedrückt, wo Fragen von Instagram draufstehen, die so das ganze Thema so ein bisschen umreißen. Fangen wir mal oben an. Was war die ursprüngliche Positionierung von Hügler vor 150 Jahren? Und wie viel spürt man davon heute noch im Unternehmen?
Naja, also mein Ururgroßvater ist aus Hannover gekommen und war ein junger Goldschmied und hat hier Fuß gefasst in Wien. Und hat sicher am Anfang auch ziemlich buckeln müssen und sich beweisen müssen und war einfach ein sehr guter Goldschmied, der aber auch wirtschaftlich und geschäftsmäßig wahrscheinlich ganz gut unterwegs war, sonst hätte er sich da nicht etabliert und hat innerhalb von wenigen Jahren den Namen groß gemacht mit einem Partner, der hieß Czermak, der dann später ausgeschieden ist aus dem Unternehmen. Und dann hat er zwei Söhne gehabt und der eine, der Heinz, war dann auch relativ fleißig und erfolgreich und hat das Unternehmen quasi bis nach Kairo gebracht.
Bis nach Rio.
Rio war nach dem Zweiten Weltkrieg, das war der Großvater. Und der Sohn Heinz, der war eben sehr geschäftstüchtig und hatte dann diese Filialen in Berlin, im Adlon, in Karlsbad, in Bad Gastein, in Kairo. In den 50ern ist noch eine Filiale auf der Kärntnerstraße gegenüber von der Oper dazugekommen und so weiter. Aber der Unterschied, ich weiß gar nicht, ob es große Unterschiede gibt, weil wir sind ja heute so, wie wir sind, auch weil wir mit der Zeit gehen. Und ich denke immer, was ist morgen? Und ich habe mir überlegt, wie kann ich auch junge Leute erreichen? Weil was ich als Kind gesehen habe, ist, dass die Firma den Bach runtergegangen ist, weil sie sich ausgeruht haben auf den Lorbeeren und ausgeruht haben oder vertraut haben, dass sie ihren alten Kundenstock eh haben und der stirbt weg. Und wenn du nicht dafür sorgst, dass du die Kinder motivierst, zu dir zu kommen von denen, dann hast du auf einmal keine Kunden mehr. Oder viel zu wenige. Und die sind dann auch irgendwann gesättigt, die Alten natürlich. Weil die sagen dann, ich hab das auch beim Sven Boltenstein gesehen, den ich sehr verehrt habe. Ich war viel mit Ausstellungen beschäftigt mit ihm, habe ihm geholfen, habe viel lernen dürfen und habe auch gesehen, da sind die ganzen Alten gekommen und haben sich behangen mit den alten Boltenstein-Sachen, sind nur gekommen für ein Glas Champagner und haben gezeigt, was sie nicht eh schon alles von ihm alles gekauft haben und haben dann am Ende nichts gekauft. Ja? Und ich denke mir, ich habe mir überlegt, wie kann man die jungen Leute ansprechen? Und vor allen Dingen, wie kann ich so sein, wie ich sein will, ohne mich verstellen zu müssen? Und ich bin halt nicht der Typ, der im Dreireiher in einem leisen Geschäft sitzt und...
Was denn ist bitte denn ein Dreireiher?
Stimmt, das ist ein
Dreireiher. Als
modernfiler
Mensch, was ist denn ein Dreireiher? Ich versuche mir das gerade vorzustellen.
Kennst keine Dreireiher? Prolet. Nein, ein Zweireiher meine ich natürlich. Obwohl ich zwei Reihen schon geil finde, keine Frage. Aber ich mag diese Stocksteife einfach nicht. Ich habe mich da immer unwohl gefühlt. Nicht dazugehörig. Und jetzt kann ich das so machen, wie ich will und freue mich auch. So wie der Reine, der kann ja auch...
Ich mache, was ich will.
Ja. Die wahre Freiheit ist das zu machen, was man will.
Ab und zu muss man das machen, was der Kunde will. Das wartet auf mich heute noch.
Designs mache ich keine.
Nein, Designs mache ich auch keine. Ja?
Bei mir gibt es keine Designs.
Das ist vergebene Liebesmühe.
Aber ich glaube, die größte Änderung, wenn man das mal so betrachtet in der Retrospektive, ist es weniger Anfertigung und wirklich, wie du gerade sagst, Design, solche Sachen, ist es wirklich mehr der Handel heute als wirklich, wir machen den Schmuck und der Kunde kommt und bestellt XY nach dem und dem Design, weniger geworden. Ich meine, deine Mutter hat mir mal verraten, dass Hügler irgendwann mal 35 Goldschmiede hatte. Ja,
genau.
Oder so.
Wie sie meinen Vater geheiratet hat, waren das, glaube ich, ca. 35 Goldschmiede. Ja, irre. Irre. Wir haben aber, ich muss sagen, wir haben zwei Goldschmiede und wir nehmen jetzt einen dritten dazu, den Max, der in Obersten gefeierte Werkstätte macht und der Watsche, den wir in Linz haben, der ist Juwelenfasser und der beginnt jetzt auch in der Werkstatt dort zu arbeiten. Also wir sind eigentlich ganz gut ausgebucht. Ich meine, wir machen jetzt wirklich keine Designs und elendskomplizierte Schmuckstücke, aber wir arbeiten gerne die Dinge um, das ist wunderbar und geben dem eine neue Fassung, so einfach wie möglich. Also ich sage mal, die Firma Hügler, die hat die Blüte gehabt, dann kamen die 60er, war auch noch sehr gut, dann die 70er, dann ist mein Großvater das Unternehmen ausgeschieden, dann hat sich mein Onkel mit meinem Vater eigentlich nur gezankt, das ist immer mal schlecht für eine Firma, da waren auch mal 5 Zinshäuser da, sage ich mal, die wurden dann langsam peu à peu verkauft und sind aber immer in die Firma, das war, die Firma war so heilig natürlich, das wurde immer quasi gehalten über das Erbe, das da war. Und ja, so ist das dann weitergegangen, bis das irgendwann mal untragbar war, meine Großmutter auch dann gestorben ist und dann ist mein Vater aus der Firma raus und ein paar Jahre später war die Firma Geschichte.
Aber ich sehe da Parallelen zu Alexander dem Großen, ne? Der hat ja auch nicht sagen können, wer sein Nachfolger wird und deswegen ist alles zerbröckelt, ne?
Schwierig, ja. Aber ich glaub, vielleicht gibt es Zuhörerinnen und Zuhörer, die das aus eigenen Familiengeschichten kennen. Nur viele schweigen halt alles immer tot und ich rede halt offen über die Dinge, weil was soll's? Und vor allen Dingen, ich bin ja auch niemandem Rechenschaft schuldig. Wir haben ja das selber aufgebaut hier und das Ganze läuft deswegen, weil wir so machen, wie wir es machen. Kommt in den besten Familien vor, dass man kann sich Geschwister nicht aussuchen, sag ich mal, und Familienmitglieder und da gab es halt Differenzen und das war halt äußerst geschäftsschädigend. So, fertig.
Das passt auch gut zu den nächsten zwei Fragen, die auf meinem Zettel stehen. Welcher Moment hat die Marke Hügler besonders geprägt und neu definiert? Und gab es eine Zeit, in der die Zukunft von Hügler auf der Kippe stand?
Naja, damals, also es ist ja so, dass die Firma gab es bis 2005, 2004 eigentlich, muss man sagen, bis da war ich gerade in der Ausbildung zum Goldschmied in Ferlach, was natürlich auch schön war. Du kommst in die Ausbildung, es gibt eine Firma noch und ja, das war das Ende der Firma Hügler in diesem Sinne, die alte Firma Hügler. Und 12 Jahre später haben der Rainer und ich sie wieder neu gegründet. Hätte auch in die Binsen gehen können, hätte auch nicht funktionieren können. Und ich glaube, ich bin so getrieben, innerlich, das ist eine innerliche Sache, die kannst du, die hast du oder hast du nicht, dass ich so getrieben war und bin, dass das einfach erfolgreich werden musste. Und jetzt ist es erfolgreich und da bin ich sehr stolz drauf. Und ja.
Wir haben zwar schon oft drüber gesprochen in den Podcast-Folgen, aber Abgründe in der Schmuckbranche.
Weiter geht's. Achso, in der Schmuckbranche, okay.
Nicht unsere Abgründe, sondern
noch mehr Abgründe.
Abgründe in der Schmuckbranche. War die Schmuckwelt früher besser?
Na, sie war nicht so transparent, hätte ich da jetzt mal gesagt.
Wer hat geholfen? Wer hat mehr Transparenz reingebracht?
Das Internet.
Sehr gut.
Und der Franz. Nein, aber das Internet, das hat halt schon viel, also dass man international schauen kann. Und wenn man lange herumsucht im Internet, auch zu den Großhändlern natürlich irgendwo kommt und herausfinden kann, was wirklich Sachen kosten. Und was halt andere Sachen mit der Wiedervermarktung von gewissen Dingen dann verdienen, da ist halt schon aufgrund des Internets sehr viel Transparenz entstanden, nicht?
Ja, und der Schmuck ist kein Keeper mehr.
Nein.
Was heißt das? Früher haben die Leute das bis zum Tode aufbewahrt. Somit haben sie dann auch nie dieses ist es Wertanlage oder nicht Thema gehabt, weil die Erben haben es dann eh verschleudert und dann konnte man immer noch sagen, naja, aber die haben das ja jetzt verschleudert, da hätte man dann auch mehr aufkriegen können. Also, und der tot ist, den interessiert es eh nicht mehr, ja?
Ich schließe mich dem ganz an, was du gesagt hast. Ich glaube, das ganze Konzept hat sich grundsätzlich verändert. Die Herangehensweise der Leute hat sich vor allen Dingen auch sehr stark verändert. Was Schmuck, wie Schmuck, es ist natürlich auch viel weniger Schmuck insgesamt. Es ist natürlich, die Zeiten sind rum, wo sich die Leute mit Brillanten behangen haben, wie verrückt. Doch die Gelegenheiten fallen heutzutage hauptsächlich weg.
Früher war es doch wirklich so, dass jedes extra Money wurde einfach in Schmuck gesteckt und dann wurde es nie wieder verkauft.
Ich meine, heute kommt der Schmuck aus dem 3D-Drucker, wird dann gegossen, kommt aus großen Fertigungen, die rund um die Erde verstreut sind, woher auch immer. Und da finde ich auch diese Preisgestaltung von heute zu früher, wenn da, wie der Franzi vorher gesagt hat, 34 Goldschmiede im ersten Stock über der Firma sitzen.
In Wien.
Dort feinste Handarbeit abliefern, finde ich hohe Preise eher gerechtfertigt, als wenn man einfach mit dem Taschenrechner da sitzt und sich überlegt, das kostet mich im Einkauf, alles daherkommt, wie ich es haben will.
Und alles in Werbung steckt.
Alles in Werbung steckt und einfach drauf baller, was geht und es dann verkauft. Und ich finde, das hat einfach eine ganz andere Wertigkeit. Und da finde ich es halt schon so fragwürdig, gewisse Preispolitiken zu fahren.
Ich sehe auch gerade bei jungen Labels heutzutage, dass dieses falsche Verständnis im Kopf ist. Ich muss einen Haufen Geld verlangen. So nach dem Motto, es ist teuer, dann ist es wertig, dann positioniere ich mich gleich irgendwo, absoluter Schwachsinn.
Oder ich vergleiche mich mit irgendwelchen renommierten Firmen und sage, naja, die verlangen auch so viel. Ja gut, aber ich bin halt neu am Markt, ich kann das einfach nicht. Ich kann es schon verlangen, nur dann werde ich nach 2 Jahren und 300.000 Euro später die Firma wieder zusperren müssen, wenn du mich fragst. Was wir schon hochschätzen, das müssen wir immer wieder dazu sagen, weil wir wurden ja schon gerügt, weil die Leute einfach nicht hinter den Zeilen lesen und nur einfach dieses Plakative hören. Wir schätzen das Handwerk sehr, wir schätzen jeden Goldschmied, wir schätzen jede Handwerksarbeit und auch die muss bezahlt sein und der muss seine Steuern zahlen und der muss das Geschäft zahlen und der muss seine Miete zahlen, der muss sein Auto zahlen, seine Kinder versorgen und so weiter. Dass das natürlich ein Aufschlag ist, der sein muss und dass am Ende das nicht quasi das wert ist, ist auch logisch. Aber wie gesagt, der Rainer jetzt gut erklärt, sich nur den Taschenrechner zu nehmen, zu sagen, das kostet es mich und ich schlage jetzt 400% drauf oder 300%. Und sagt dann auch noch, dass es irgendwie was Wertiges, irgendwas in Asien produziert ist. Dagegen verwehren wir uns. Nur dagegen. Nicht gegen das Handwerk, nicht gegen Qualität und nicht gegen tolle Steine, die einfach Geld kosten. Und es gibt auch Leute, die das wissen und schätzen. Die gehen auch zu einem tollen Goldschmied oder tollen Juwelier, wo man das Stück begleitet von ersten Zeichnung bis zum Endprodukt. Und die wissen, ich gebe jetzt 80.000 Euro für einen Orgenring aus. Dass das jetzt nicht 80.000 sofort wert ist, ist auch klar, aber das sind Leute, die können sich leisten, die werden den aber auch nie verkaufen.
Aber die feiern den Ring auch.
das sind Dinge, die wir schon beobachten. Wenn das Top-Qualität noch damals waren, in den 50er, 60er, 70er, tolle Burma-Rubine, Kashmir-Saphir und so weiter, die sind gestiegen ohne Ende. Nur dieser ganze Massenscheiß damals auch schon, das interessiert halt keinen mehr. Aber die Klassiker und feinste Qualitäten, höchste, gerade bei Farbsteinen, da werden sich auch die Erben drüber freuen. Ja? Das ist ja alles einfach durch die Globalisierung, die schöne und tolle Globalisierung, die es gebraucht hat, ist das ja alles abgewandert und das fällt uns jetzt alle auf den Kopf, uns Europäern. Ja? Aber gut, so ist es halt. Aber das war früher schon viel, viel stärker. Nur wer zahlt die Arbeit? Da sind wir wieder. Wer zahlt die Arbeit? Die Metaller haben eine gute Lobby. Und das ist ja jedes Jahr um 10% in dem Rhein gefallen. Und das sind ja jedes Jahr 10% Erhöhungen. Ja? Also,
naja, 10% nicht.
7,4. Du als Meister.
7,4.
Wer braucht einen Meister, Alter,
als
Arbeitgeber?
Einen Meister.
Unter 3 netto kollektiv geht er nicht nach Hause. Musst du auch mal einen Arbeitgeber finden, der das bezahlt. Ja? Nichtsdestotrotz, finde ich, gehört es hochgehalten, das Handwerk. Und es gehört gefördert. Ich kaufe nichts aus Asien. So, fertig aus. Bin aber auch kein besserer Mensch, deswegen nur, ich will es einfach nicht, mir taugt es nicht. Machen wir nicht. Punkt.
Bleiben wir noch ein bisschen in dem Sumpfthema. Der teuerste Fehler.
Den kenne ich, den teuersten Fehler.
Der teuerste der alten Firma Hügler oder der neuen Firma Hügler?
Sowohl als auch.
Wir hatten einen nur 3 Monate langen Mitarbeiter in Linz, der wurde uns von der Schätzmeisterin aus dem Dorotheum dort empfohlen. Das war ihr Mann. Wärmstens empfohlen. Wärmstens. Und der hat links und rechts die Leute bestohlen, hat Kommissionsscheine von uns hergegeben, ohne dass wir es wussten, hat die Sachen sofort veruntreut. Das war wirklich mühsam im letzten Jahr, das haben wir nicht nach außen kommuniziert.
Der war ein Dreivierteljahr in U-Haft.
Der hat auch andere Firmen davor beraubt, der hat für Pfandhäuser gearbeitet, wo er Fake-Rolex belehnt hat als echt und so weiter. Das haben wir alles nicht gewusst. Ich habe den nur genommen, weil er mir von der Schätzmeisterin, die ich seit 10 Jahren kenne oder 12 Jahren empfohlen wurde.
Und weil man einfach sagen muss, also eine gute Reputation hat. Ansässige Juweliersfamilie Linz, Eltern, ordentliches Geschäft, alles ordentlich gelaufen. Der Sohn ist halt, sagen wir mal, aus der Art geschlagen.
Ganz arg.
Ganz übel bestohlen. Und nicht nur das, er hat ja, wenn du jetzt was in Kommission nimmst, mit irgendeinem Fantasiepreis, ja, weil der das halt haben will, der das bringt, quasi die Uhr ist noch warm, ja, zu einem Pfandhaus in Linz rennst und das dort verscherbelst, ja, für egal welches Geld. Das heißt, auf unserem Zettel steht drauf 16.000 Euro und der rennt dorthin und dann kriegt er 7 oder 6 und feiert sich, keine Ahnung, für was er das Geld braucht, ja. Und wir dann natürlich die 16 zahlen sollten, ja, weil das ja auf unserem Zettel steht.
Wir haben die Pfandscheine dort gehabt, die hätte er gar nicht verwenden sollen. Wir sind dann hingelegt, nach 3 Monaten haben wir ihn rausgehauen und haben gemerkt, okay, da fehlen 20 Pfandscheine, Kommissionsscheine. Und dann haben schon langsam die Leute angerufen, so, sie haben das gebracht, wo ist das? Und der hebt nicht mehr ab und so. Und wir so, wie, was meinen sie, welche Uhr, welches Stück? Und da haben wir jetzt einen 150.000 Euro Schaden, sage ich jetzt einmal, aufgeteilt auf mehrere Leute. Wo ich das schon sagen muss, Linz arbeitet nur, um diese Schäden zu bedienen, auf Raten. Hölle auf jeden Fall für mich letztes Jahr. Ich habe damit wirklich kief, also war wirklich zach. Also ich bin drauf gekommen, ich bin so froh, dass wir wirklich ein gutes, tolles Kernteam haben und ich lasse niemanden anderen mehr ran. Aber gut, ist es wie es ist, man kann nichts machen. Ich habe halt den Schaden, ich muss die Krot fressen. Es geht, ich bin jemand, der nicht nach hinten schaut, sondern nach vorne und generell, mich bringt sowas nicht um, mich macht sowas nur stärker. So, die Firma auch. Der hat aber auch noch gesagt, in der U-Haft ist so angenehm jetzt da im Gefängnis, weil er hätte endlich mal Ruhe. Aber gut, wurscht, egal. Ich habe keinen Groll. Ich habe wirklich keinen Groll. Das ist einfach, der ist eine arme Sau am Ende, der Typ.
Natürlich.
Apropos, haben wir schon mal irgendwas Gefährliches erlebt? Habt ihr schon mal was Gefährliches erlebt?
Du musst einfach der Gefährlichste sein, ja? Dann.
Erstes ab.
Nein, also wirklich was Gefährliches, muss man auf Holz klopfen, ist bei uns nie passiert. Wir sind.
Die Frage ist, was gefährlich ist? Was ist gefährlich? Ja, der Jonas, wie ich damals bei einem Juwelier gearbeitet habe, ein Kollege von mir, da war ich in einem anderen Geschäft und da wurde der von den Pink Panthers überfallen und in Salzburg wurde er nochmal überfallen. Das ist urzart, das kann jedem passieren. Beim Habern vor 25 Jahren sind die mit dem Maschinengewehr rein und haben dort den Geschäftsführer erschossen. Es gibt einen Diamanthändler, da ist wer aufgefahren und hat den auch erschossen. Ja, in Linz hatten wir eine Geschichte, da hat ein
Giftler,
Halbsuff, Giftler, um 1 Uhr irgendwas in der Früh, da hat man keine Sicherheitsscheibe.
Das ist ja kein Berufskrimineller, sag ich mal, sondern das ist ja Beschaffungskriminalität.
Du hast ja gesehen, wie er vor Dutz da schon nicht gepackt hat, dass jetzt wirklich der Stein durchgegangen ist. Dann hat er kurz überlegt, dass er reingegriffen und dann haben wir so weitergeschaut, ist er nach 2 Stunden nochmal gekommen, hat noch einmal reingegriffen. Und weil ich immer gedacht habe, wie kann das sein, dass er da alles, der kommt ja da gar nicht so schnell, das hat er doch nicht erwischt. Und dann haben wir ihm weitergeschaut und wieder so gesehen, dass der mehrmals gekommen ist. Und es war kein großer Schaden, weil wir haben ja dort auch nicht viel gehabt.
Da waren irgendwelche kleine
Ringel. Jetzt
Ringeln
haben wir nur
halt
noch Kappen dort und irgendwelche Silbersachen, weil ich dort gar keine Ware haben will. Wir haben nicht viel Ware, wir haben nicht viel. Ja, hier vielleicht noch ein bisschen was, aber in den Filialen, wir haben in den Filialen nichts, weil es Ankaufsgeschäfte sind.
Aber du musst dazu sagen, das wurde jetzt in der Zwischenzeit durch Sicherheitsglas getauscht.
Das also wurde alles perfekt hochsicher.
Stein reinwerfen.
Nein, bitte haut sie wieder einen Stein rein und flattert 2 Kappen und macht ein bisschen Werbung für uns, wenn ihr sie trägt im Park in Linz beim Giftspritzen.
Und den Silberlöffel bei uns aus der Auslage zum Anharzen.
Wenigstens hat er dann ein gescheites Spritz versteckt.
Das ist antibakteriell Silber. Ist gut.
Wie würdest du auf deine Vorfahren betrachtet das einschätzen, würden sie heute denken über die Art, wie Hügler heute Geschäfte macht?
Ich meine, ich bin jetzt niemand, der jeden Sonntag in die Kirche geht, aber es schwingt schon dieses mit, dass man irgendwie beobachtet wird vielleicht. Und ich glaube, und das überlege ich mir öfter, aber sie wären stolz. Weil was machen wir im Endeffekt? Wir sind fleißig, dynamisch, wir bringen was weiter, wir haben irgendwie einen Fahrplan, wir wollen was schaffen, wir schaffen etwas. Lass uns nicht unterkriegen und das Ganze halt in die heutige Zeit gebracht, eigentlich, aber mit diesem leichten Touch der Nostalgie. Ja? Also ich glaube, die wären schon stolz. Ja? Der ganze stationäre Handel ist sowas, ist schon längst gekippt und ist sowas von am Drehen. Und wenn man da nicht wenn man da den Zug verpasst, dann ist es aus, dann kann man zudrehen. Dann kann man, so wie meine Familie, die Reserven noch quasi durchbringen, ja, und dann irgendwann ist das auch weg und dann wird die Firma zutrat, ne?
Wenn ihr euren Job wechseln müsstet, was wäre das?
Job wechseln,
ja.
Ja, Formel 1 Rennfahrer. Die verdienen gut.
Rallyefahrer, ich
Rallye. Leben an Messerschneide.
Ihr seid beide junge Väter, solltet ihr vielleicht nicht irgendwie so.
Ich muss ja nicht der beste Rallyefahrer sein. So wie der Gerhard Berger. Der Gerhard Berger hat einfach nie alles gegeben, ab und zu einen Stockerplatz, hat immer gut verhandelt.
Aber er hat ihn zu seiner Zeit immer das meiste verdient.
Immer gut verhandelt. Er war super, aber er hat nie dieses verbissene Vollgas-Ding, aber immer mal ein dritter Platz, immer so 5., 6.
Er hat es gut überlebt. Zu einer Zeit, wo Formel 1-Fahren noch gefährlich war.
Volker, was wünschst du dir für die Zukunft?
Keine Ahnung, ich würde wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr Richtung Opernsänger gehen. Irgendwann. Mal wieder mehr singen. Nicht umsonst habe ich das gelernt.
Du kannst das auch richtig gut. Also eins muss ich euch sagen, dass der Volker ist wirklich ein begnadeter Sänger. Und es wäre schade, wenn er das nicht auch nutzen würde. Ich glaube, dass er da auch noch Großes vor sich hat. Ich? Für die Zukunft? Weitermachen, ich liebe es. Das ist, meine Arbeit ist so eine Freude für mich jetzt. So eine Hügler-Academy, jungen Leuten die Möglichkeit geben, reinzuschnuppern, gewisse modulare Ausbildungen zu machen, das wäre so ein Traum von mir noch. Und das wäre ja auch schön, auch mit 70 an einem Wochenende da Vorträge zu halten, sich ein bisschen feiern lassen. Reini?
Was ich gerne hätte in der Zukunft? Ein Haus in Griechenland.
Ja, der Reini ist ja beteiligt an der Firma auch. Und wenn er irgendwann in Griechenland ist, dann überweist ihm die Firma jedes Monat ein bisschen Geld. Ja, und dann kann er dort einfach seine Sachen machen.
Das ist ja so, ich war in meinen jüngeren Jahren nach Ferlach viel auf Partys unterwegs.
Ah, du auch?
Ja, ich habe vor allem nicht Pension eingezahlt, das ist ja mein Problem. Mir fehlen gut 15 Jahre Pensioneinzahlung und deswegen habe ich hinten raus ein Problem.
Und der traut sich noch Kritik zu äußern.
Hat einfach nichts gackelt. 15 Jahre sagt's jetzt.
Der Hochkaräter für die Ohren.
Salon Hügler. Alle 14 Tage, immer am Mittwoch. Neu auf Radio Superfly. Und jederzeit zum Nachhören auf unserer Website superfly.fm und allen Podcast-Plattformen.